Wir grüßen euch alle sehr, sehr herzlich im Namen Jesu. Wir freuen uns, immer Gemeinschaft zu haben, gerade hier mit euch auch. Wir sind sehr verbunden mit dieser Gemeinde. Natürlich fehlen einige, sehe ich, aber das scheint überall so zu sein. Ich bin in vielen Gemeinden gewesen. Selbst meine eigene Gemeinde, wo ich dazu gehöre, war nur die Hälfte da. Die lagen hauptsächlich im Bett. Ein Gutteil schlafen. Ja. Aber wir hoffen, dass alle wieder gesund werden und auch hoffen wir, dass sie geistlich gesund sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Wunderbare ist, was wir gerade gesungen haben, dass das stimmt, was Gott verheißen hat, er ist treu. Jesus Christus ist treu. Wenn wir selbst mal versagen, wenn ich nun mein Leben zurückschaue, es ist ja noch nicht so lange, ich bin ja nicht so alt wie Methusalem, muss ich sagen, also es war immer Gottes Treue da. Selbst wo ich versagte, er war immer da. Er hat sein Wort gehalten. Er hat nicht immer so gehandelt, wie ich es gerne gehabt hätte. Nachher habe ich dann gesehen, er hat es richtig gemacht. Da war ich froh, dass er nicht nach meinem Kopf gegangen ist, sondern nach seinem eigenen Plan. Das ist wunderbar. Und deshalb wollen wir auch in der Zukunft uns so ihm anvertrauen, und ihm so folgen. Ja, wir haben heute ein Thema aus dem hohen priesterlichen Gebet Jesu Christi. Da ging es ihm ja ganz besonders eben auch um die Einheit der Christen. Wir wissen, dass in unserer Zeit man sehr viel davon spricht, gerade in der Ökumene. Und man will diese Ökumene ganz besonders bauen und vereinigen, egal wer dazugehört, wenn es noch ein bisschen christlich ist und am besten die anderen auch noch dazu, wenn sie nur etwas religiös sind. Hat Jesus das gemeint? Ganz bestimmt nicht. Und deshalb wollen wir einmal sehen, nicht wahr, was hat Jesus wirklich gemeint, was sagt die Bibel dazu? Und ich lese zunächst aus Johannes 17, von Vers 20 bis Vers 23. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Um wen betet hier oder für wen betet der Herr Jesus hier? Nämlich einmal die an ihn glauben und wenn wir Menschen zu Jesus führen, bittet er auch für die, die jetzt zum Glauben gekommen sind. Und so ist das über Generationen passiert, von damals an, wo Jesus auf der Erde war, bis heute. Er hat für jede Generation, die zum Glauben kam, gebetet. Und so betet er auch für uns. Er ist der Fürsprecher beim Vater. Gerade wenn wir versagen auch. Ich treffe immer wieder Menschen, die so verzagt sind, weil sie sagen, ich habe versagt. Ich kann mich noch erinnern an eine russische Professorin, die sich bekehrt hatte, aber hatte dann irgendwie Krach gehabt mit ihrem Ehemann und dann noch irgendetwas. Und dann sagt sie, ich bin wohl kein Gotteskind mehr. Aber sag ich, hast du Buße getan? Hast du um Vergebung gebeten? Ja, sagt er, das habe ich. Sagt sie, das habe ich. Aber ich glaube nicht, dass das in Ordnung ist. Dann fragt sie, hast du Kinder? Ja, sagt sie, zwei Söhne, erwachsen schon. Ist das immer glatt gelaufen? Sind sie immer nett zu dir gewesen? Waren sie immer gehorsam? Ach, sagt sie, der Älteste, der ist ganz prima. Aber der Jüngste, der steckt so in der Misere. Der nimmt Rauschgift und macht so dumme Dinge, der macht mir so viel Not. Ja, sage ich, und der ist nicht mehr dein Sohn, weil er ja so schlecht ist. Nee, sagt sie, den habe ich am liebsten. Das Mutterherz hängt da dran, nicht wahr? Und so sage ich, und du meinst nun, weil du versagt hast, bist du kein Kind Gottes mehr? Du liebst deinen Sohn, der so verkommen ist? Und du willst doch, dass er wieder zurechtkommt und du betest für ihn? Ach, sagt sie, dann liebt er mich doch. und konnte auf einmal danken und fröhlich in den Tag hineingehen. Nicht? Die Treue Gottes, die ist doch wunderbar und sie ist wirklich groß. Also Jesus betet für uns, er kümmert sich um uns und er will, dass wir untereinander eins sind. Einmal in ihm eins, im Vater eins. Das hat also mit einer engen Beziehung zu Gott zu tun und das hat mit einer engen Beziehung mit Jesus zu tun. Und mit beiden müssen wir eine Beziehung haben, aber wodurch? Indem wir Gottes Wort aufnehmen. Denn Gott redet zu uns durch sein Wort. Und in seinem Wort ist der Geist Gottes mächtig. Wer also die Bibel liest, der empfängt auch immer wieder Kraft durch den Geist Gottes. Und Menschen, die die Bibel einfach nicht als Nahrung nehmen, die verlieren Kraft. Die verlieren vieles, vieles, was Gott ihnen sonst schenken möchte. Also ist es wichtig, dass wir uns an sein Wort halten und dann Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn immer wieder pflegen. Darauf kommt es an, das Pflegen. Nicht, wir sind mit ihm verbunden, wenn wir wiedergeboren sind, aber das muss gepflegt werden, nämlich auch von unserer Seite. Und wenn nun eben die Bibel von Einssein spricht, dann meint die Bibel eben nicht mit dem griechischen Wort heis, nicht wahr? Ein und dieselbe Person, nicht wahr? Wie manche auch meinen, Gott wurde Mensch und da kam Gott auf die Erde und oben war da niemand mehr. Ich habe mal jemanden so predigen gehört. Sondern wir sehen, dass Gott eben eine Einheit ist, nämlich eine Einheit, Gott, aber drei Personen. Und darauf wollen wir auch zu sprechen kommen. Und diese drei Personen, Gott, sind sich vollkommen eins. Das ist kein Widerspruch. Da gibt es keine Diskussion. Nein, ich hätte es lieber so, dass der Heilige Geist zu Jesus sagt, nee, pass mal auf, das hast du nicht richtig gemacht. Ich mache das mal so ganz primitiv. Nein, da gibt es keinen Widerspruch, sondern sie sind vollkommen eins im Denken und im Handeln. Und natürlich gibt es verschiedene Aufgaben. Der Vater hat mir die Aufgabe genommen, Jesus hat die Aufgabe genommen und der Heilige Geist hat eine andere. Er führt uns, er leitet uns, er warnt uns und vieles andere mehr. Jesus hat uns errettet, er ist unser Fürsprecher. Und wir sehen ein Gott, aber verschiedene Seiten, die uns gezeigt werden. Die Bibel also zeigt uns einen dreieinigen Gott. In Römer 3, Vers 30 lesen wir, denn Gott ist einer. Wenn wir das Alte Testament lesen und es steht da einer, dann haben wir das hebräische Wort Echad. Und Echad bedeutet einmal einer, eine Person, aber es bedeutet auch nämlich mehrere Personen, eine zusammengeschlossene Einheit. Also Gott eine zusammengeschlossene Einheit. Wir lesen das ja im Missionsbefehl, in Matthäus 28, nämlich mache zu Jüngern alle Nationen und taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Drei Personen und doch ist es ein Gott, Echad, eine zusammengeschlossene Einheit. Natürlich ist Gott ein Geheimnis. In etwa nur werden wir das verstehen, weil wir eben nur Menschen sind. Aber hier wird es uns deutlich gesagt. Interessant ist auch, dass im Schöpfungsbericht, als der Mensch von Gott geschaffen werden sollte, dieses gesagt wurde. Nämlich Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Nicht, jetzt mache ich mal Menschen. Nein, lasset uns Menschen machen. Hier ist die Dreieinigkeit dahinter, die dieses tut. Oder manche übersetzen es so, wir wollen Menschen machen. Nicht? In einigen Übersetzungen kann man das auch finden. In 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4, finden wir das jüdische Glaubensbekenntnis, nämlich das Schma Israel. Es war, als die Russen zu uns kamen, ich lebte damals noch im Osten, und die Russen kamen zu uns und haben natürlich die Männer dann, die noch da waren, gerne nach Russland geschickt, nach Sibirien. Und da waren einige Juden, die sie noch versteckt hatten. Und die sagten, wir sind Juden, wir waren selbst versteckt worden. Das sagten manche Russen, das kann jeder sagen. Und unter den jüdischen Offizieren, unter den russischen Offizieren waren Juden. Ich habe einige kennengelernt. Die sagten, na gut, wenn du sagst, du bist ein Jude, sag mal dein Glaubensbekenntnis auf. Das Schma Israel. Höre. Ja. Gott ist ein einziger Gott und ein einiger Gott. Jahwe ist es. Wenn er das nicht wusste, war er kein echter Jude für sie. Das ist es, ein Bekenntnis. Ein guter Jude muss das zumindest kennen und muss das wissen. Und wir dürfen es wissen, hier kommt auch die Dreieinigkeit gut. Jahwe allein, er ist der einzige Gott, aber er ist ein dreieiniger Gott. Eine zusammengeschlossene Einheit. Dann sehen wir in Johannes 10, Vers 30, Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Das heißt nicht eine Person, sondern wir sind vollkommen einig. Hier könnte man auch wieder das alte Wort aus dem Alten Testament nehmen, nämlich Echad. Aber hier steht das Wort Heis. Das Wort Heis, nämlich auch eine Wesenseinheit sind sie. Und so sehen wir also den dreieinigen Gott auch im Buch der Offenbarung. Da lesen wir in Kapitel 1, Vers 4. Gnade sei mit euch und Friede von Gott oder von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist also der ewige Gott. Zweitens, und von den sieben Geistern vor dem Thron. Sieben Geister sind nicht sieben verschiedene Geister, sondern es ist der eine Heilige Geist, der in der sieben Wache, in sieben Seiten uns gezeigt wird. Das lesen wir zum Beispiel auch bei Jesaja, wie er den Geist Gottes darstellt. Auf ihn wird der Geist Gottes so ruhen. Und da werden dann sieben Merkmale aufgezeigt. Und dann schließe ich hier das dritte, und von Jesus Christus. Also von dem, der da war, der ewige Gott, der Heilige Geist und Jesus Christus als Sohn Gottes, ein dreieiniger Gott. Und das wird uns immer wieder in der Bibel gezeigt. Oder wir lesen zum Beispiel zwei Personen, die zusammengeschlossen sind. Offenbarung 5, Vers 13. Dem, der auf dem Thron sitzt, das ist also Gott, und dem Lamm, das ist Jesus Christus, gebührt die Ehre und Lob und Preis und Ruhm. Und sie werden angebetet. Nicht nur der Vater wird angebetet, sondern der Sohn ebenso. Auf dass sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Ich kenne Christen, die trauen sich nicht, zu Jesus zu beten. Das ist eigenartig. Wir beten immer zu Gott, lieber Gott und ähnliches mehr. Die Bibel zeigt, dass wir, wenn wir schon zu Gott beten, im Namen des Sohnes auch beten sollen. Oder man kann direkt zu Jesus beten. Es gibt einige Male diesen Ausspruch im Neuen Testament, wo es heißt, nämlich, dass alle, die den Sohn, die deinen Namen anbeten, Herr Jesus. In der Geschichte der Bekehrung des Saulus kommt das vor. Er hat die verfolgt, die deinen Namen anrufen. Also die Gemeinde Jesu hat Jesus angebetet. Was beten die Leute nicht alles an? Bewusst oder unbewusst? Las in der Zeitung heute, dass wieder jemand heilig gesprochen werden soll. Bischof, der ehemalige Bischof in Limburg hatte das angeregt. Jemand aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich, war eine Person, die hervorragend war. Und die soll nun, die ist schon selig gesprochen, jetzt soll sie auch heilig gesprochen werden. Der Grund, man hat zu ihr gebetet und dann hat sich ein Wunder ereignet. Zu wem hat man gebetet? Zu Gott? Nein, zu einer Person, zu einer frommen Person. Und das ist das Schlimme, wenn man die Heiligen anruft, das ist das eben. Und heute sagt man, wir müssen doch alle eins sein. Ja, soll ich den ganzen Kram mitnehmen, auch die Heiligen anrufen? Muss ich das Abendmahl anders feiern? Es geht jetzt nicht um Menschen, wenn ich hier sage, auch in anderen Gruppen. Es gibt ganz liebe Menschen, auch sogar echte Christen, die oft nicht mit dem übereinstimmen, was offiziell gelehrt wird. Entscheidend ist, was die Bibel lehrt. Da kann es wohl kleine Unterschiede geben in der Form, nicht? Welche Lieder wir singen. Nicht? Einer hat das Liederbuch, der andere hat das Liederbuch. Im Abendmahl, der eine, der sagt, nein, das muss ein Kelch sein. Andere sagen, nein, wir haben lauter kleine Kelche. Das ist nicht das Problem, sondern das Lehrmäßige, das muss stimmen. Oder wir lesen in Offenbarung 5, Vers 6, Johannes sieht den Himmel offen, das Lamm wie geschlachtet mit 7 Augen und mit 7 Hörnern. Welche? Das sind die 7 Geister Gottes, heißt es dort. Also auch wieder 2 zusammengeschlossen. Ja. Und nun wollen wir mal weitergehen. Das ist das Bild in der Ehe. Das Einssein in der Ehe. Interessant, wie Gott es sagt bei der Erschaffung des Menschen in 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Die zwei werden ein Fleisch sein. Da steht das Wort Echad. Eine zusammengeschlossene Einheit. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und das ist nun eine sehr wichtige Sache, wie Jesus das ganz genau nimmt. Mit der Ehescheidung, mit all diesen Dingen. Manche gehen da sehr leichtfertig mit um. Es gibt Probleme in manchen Ehen, wo es wirklich nicht anders geht. Aber manche sind so schnell dabei, auseinanderzulaufen. Und Gott will das nicht. Er will, dass wir zusammen sind. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht mit unseren Augen Ehebruch tun. Denn Jesus sagt, wer den anderen begehrt, vielleicht mit ihm ins Bett zu gehen, in seinem Herzen, und schaut sich immer wieder Menschen an und Frauen oder Männer an, der bricht die Ehe in seinem Herzen. Da macht etwas, was Echad ist, kaputt, was eigentlich zusammengehört. Spielen manche mit anderen, mit dem anderen Geschlecht. Und ich denke, das sollte bei uns Christen nicht der Fall sein. In Matthäus 19 lesen wir, Vers 4 bis 6, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und interessant ist, dass Anhängen bedeutet hier Kalao, das heißt kleben, zusammengeleimt sein. Ich war ja Schreiner früher mal und habe viel Holz zusammengeleimt. Ich kann euch sagen, ein guter Leim, der war so gut, du hast das nie mehr auseinandergekriegt. Wenn es Kaurit-Leim klar, dann konntest du wochenlang, monatelang ins Wasser werfen, du hast es nicht mehr auseinandergekriegt. So sollte eine Ehe sein. Zusammengeklebt, zusammengeleimt, wie eine Person. Die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht zwei, sondern ein Fleisch. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das sagt der Herr Jesus selber. In Epheser 5, Vers 28 heißt es, deshalb sollen die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selber. Darin dürfen wir Egoisten sein. Wir dürfen uns lieben, indem wir unsere Frauen lieben. Das tut uns selber auch gut. Ja. Aber wir sehen auch, dass wir nicht mit jedem eins sein können. Nämlich das Einssein mit Ungläubigen oder da, wo Irrlehre verkündigt wird, wo wir Schaden nehmen könnten und wo wir den Herrn nicht mehr so dienen können, weil wir nicht an seinem Wort hängen. Und Jesus meint mit Einssein nicht eine weltumfassende Organisation wie Ökumene. Eine geistliche Ökumene, das heißt die bewohnte Erde, heißt Ökumene. Nicht mit allen, was sich christlich nennt oder Religion ist, vielleicht auch mit dem Islam, mit dem Buddhismus und mit allem Möglichen, was da drin ist, wo jeder zu seinem Gott betet und dann ein Haus baut, in Berlin, nicht wahr, das Haus des einen und so weiter. Das ist so ein Unsinn, das ist nie in der Weise, wie Jesus es haben wollte, sondern hier geht es um die, die von Neuem geboren sind, die Jesus preisen und Gottes Wort als Grundlage haben. Das ist das. Und dann kann man wirklich mit dem anderen eins sein. Ich habe das immer wieder erlebt, wo ich auch hinkam. Ich durfte in meinen Dienstjahren viel unterwegs sein, bis hin bei den Indianern, auch solche, die gläubig geworden waren, bei den Schwarzen im Afrika, im Urwald sogar, in den Städten hin und her und alle möglichen Gruppierungen auch, Konfessionen. Ich habe evangelisiert mit ihnen, ich habe dort Bibelschulunterricht gegeben, alles Mögliche. Mit den echten Christen konnte ich immer eins sein. War überhaupt kein Problem. Aber zum Beispiel konnte ich mit Zeugen Jehovas keine Gemeinschaft haben. Warum? Weil sie Jesus nicht als Gott sehen. Sie sagen, ja, er ist schon ein Erlöser, aber er ist Mensch. Und man streitet sich mit ihnen rum, nicht wahr? Nein, Gott ist er nicht. Ja, aber die Bibel zeigt es, dass er Gott ist, dass er angebetet werden soll. Sie tun es nicht. Sie beten im Namen Jesu wohl, weil er ein Mensch war, aber nicht zu Jesus. Sie geben ihm nicht die Ehre, die ihm gebührt. Also kann ich da nicht eben. Und da gibt es andere Gruppierungen, nach, wo zum Beispiel die Ältesten durch Handauflegung den Heiligen Geist vermitteln. Das wird schwierig sein. Ich möchte solch einer Gemeinde nicht angehören. Nicht? Es gibt einige, ich habe sie getroffen, die waren in meinen Freizeiten manchmal, die sagten, ja, wir glauben an Jesus von ganzem Herzen, aber das wird bei uns gelehrt. Und sie hatten noch keine andere Gemeinde kennengelernt und deshalb blieben sie erstmal da. Aber trotzdem, es ist sehr schwierig, mit denen, die diese Irrlehre glauben und verbreiten, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Das ist also sehr, sehr schwierig. Dann die Bibelkritiker. Es gibt viele, die die Bibel sehr kritisieren. Ich habe es oft erlebt als Evangelist, auch von Theologen, nicht wahr? Die hatten Doktortitel und Professor und alles Mögliche, nicht wahr? Und dann hieß es eben das und das. Das kann man nicht glauben. Das steht in der Bibel wohl. Aber es ist nicht Gottes Wort. Ja, mit denen konnte man auch keine Gemeinschaft haben. War auch eiskalt. Da kam aber auch nichts rüber. Man merkte sofort, wenn einer wiedergeboren war und die Bibel liebte. Wir waren immer ein Herz und eine Seele. Da kann man eins sein. Und Jesus meint diese Leute, die von Neuem geboren sind, die Jesus angenommen haben, die mit ihrer Sünde und Schuld zu ihm kamen und sagen, die Bibel ist Gottes Wort und danach strecken wir uns aus. Letztens bekam ich einen Flyer für den Weltgebetstag der Frauen. Und da war ein Titelbild drauf von einer eingeborenen Frau. Und dann hieß der Spruch hieß dort, Dankbarkeit gegenüber Mutter Erde. Da wird Mutter Erde angebetet, ihr gedankt, die Erde, die geschaffen ist, Schöpfung ist. Ja, damit soll man Gemeinschaft haben? Nein, da sagt die Bibel etwas anderes und darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Wir müssen also da schon ein wenig aufpassen. Und man kann nicht alles schlucken, nicht wahr? Jemand, der sonst gute Predigten auch hat, nicht? Man kann es auch im Fernsehen manchmal erleben, aber er sagt, letztlich ist es die katholische Kirche, die eben das Heil vermittelt. Und außerdem, die Reformation war eigentlich nur Sünde, war ein Fehlschlag, weil es ja eine Trennung gegeben hat. Nein, Trennung muss manchmal sein. Da komme ich gleich zu sprechen. Das sagt die Bibel selber. Wir können nicht einfach mit dem, was jetzt Sünde ist, was Schuld ist und so weiter, oder was falsche Lehre ist, da kann ich mich nicht aufhalten, da kann ich nicht bleiben. Wenn, dann muss ich weggehen. Oder wenn ein sündiges Verhalten ist, in der Gemeinde geht es schief und krumm auf allen möglichen Sachen, wo eben die Sünde zugelassen wird, dann kann man wirklich nicht bleiben. Das geht dann nicht. Ich meine nicht, wenn mal ein Fehler passiert. Jede Gemeinde hat irgendwo mal einen kleinen Fehler. Wenn es danach ginge, dann könnte man in keiner Gemeinde sein. Und jemand hat mal gesagt, ich glaube, es war Spörtchen, er sagte, wenn ich jetzt in eine fehlerlose Gemeinde käme, dann wäre sie schon nicht mehr fehlerlos, weil ich meine eigenen Fehler mitbringe. Wisst ihr, das meine ich nicht, dass mal etwas so ist, sondern wenn bewusste, grobe Sünden, die gegen den Herrn sind und die Gemeinschaft fördern und auch das Gemeindebild kaputt machen, da muss man etwas gegen tun. Ja, da ist kein Einssein, das geht dann also nicht. Nicht? Zum Beispiel, wenn der Papst, er kann seine Dogmen nicht zurücknehmen, da ist immer noch vom Fegfeuer die Rede, da wird heute immer noch Bußgeld bezahlt für die armen Seelen im Fegefeuer und vieles andere mehr, eine ganze Liste. Ich habe den katholischen den Katechismus und habe nochmal nachgelesen, es gilt immer noch ganz genau so. Nichts gegen Katholiken, ich habe mit vielen Katholiken zu tun gehabt, mit katholischen Priestern, die genauso dachten wie ich und die litten unter dieser Lehre. Nur die wussten nicht, wohin. Das ist es. ich hetze hier nicht gegen Menschen, ganz bestimmt nicht. Ich will auch nicht hetzen, sondern wir müssen mal ein klärendes Wort sagen. Das ist ganz wichtig, aus Liebe, damit wir den Herrn nicht verunehren und damit wir gut durchkommen. Wir achten andere. Ich habe viele Freunde gehabt, immer wieder unterwegs auch. Ich habe es erlebt, wie katholische Pfarrer, die ihre Leute brachten persönlich. Einer sagte, ich habe noch gerade beim Friseur eingeladen und brachte einen Schwung Leute mit zur Evangelisation. Da sagte er, hier, das glaube ich ganz genauso wie Sie. Da kann man Gemeinschaft mit haben. Das ist wahr. Jesus Christus wollte nie ein Eins sein mit Ungläubigen. Wir lesen zum Beispiel in 2. Korinther 6 von Vers 14 an. Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Das ist also der Teufel. Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des Heiligen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. So will ich euch annehmen. Das ist ja ein ganz klares Wort. Ja, auch in der Offenbarung 18. Da wird gesagt, dass sie aus der Hure Babylon rausgehen. Das war nicht das alte Babylon, da wo Nebukadnezar regierte, sondern das ist eine geistliche Beziehung für eine abgefallene Christenheit, wo falsche Lehren verkündigt werden, wo man in der Sünde lebt, wo Welt und Glaube überhaupt nicht unterschieden wird. Jesus Christus und die Apostel wollten kein Eins sein mit Irrlehren und mit falschen Lehren. In Matthäus 7, das ist die Bergpredigt, sagt der Herr Jesus, seht euch vor den falschen Propheten. Nicht seid mit ihnen eins. Nehmt sie an, ihr müsst die Liebe Gottes haben, ihr müsst zu allen Liebe haben. Nein, seht euch vor, passt auf, geratet nicht rein und wenn ihr drin seid, geht wieder raus. Oder in Matthäus 7, 21 bis 23, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und was heißt der Wille Gottes? Erstmal Jesus aufnehmen. Zweitens aber bedeutet es, nach dem Wort Gottes leben. Denn da wird uns der Wille Gottes gesagt. In Offenbarung 2, da heißt es, dass der Gemeinde Pergamon dieses gesagt wird, du hast etliche bei dir, die führen oder bringen die Lehren Balaks und Bileams. Das war damals ein heidnischer König, der Balak, und Bileam war der falsche Prophet, der Israel verfluchen sollte im Auftrag dieses Königs. Aber dann durfte er es doch nicht. Aber er hat dem Balak gesagt, mach mal eine ökumenische Feier, du, religiös mit deinen Leuten, mit deinen Götzen und Israel, dann werdet ihr zusammen essen und trinken. Und das haben sie dann getan. Auch die Israelis haben da mitgemacht, noch ehe sie in das neue Land gezogen sind, dort am Jordan. Und dann haben sie miteinander gefeiert und gehurt. Sie haben sich übertölpeln lassen und haben in der Welt mitgemacht. Und so verdorben. Und Gott musste 24.000 Israeliten töten. So heilig war er. Aber die Verführung ist groß. Eins sein mit anderen, anerkannt sein von den anderen. Ja, oder wir lesen in Offenbarung 2, 20 bis 24, der Gemeinde zu Thyatira wird gesagt, du hast eine Prophetin, oder sie nennt sich Prophetin, nämlich die Isabel. Die hat die Knechte Gottes sogar verführt, dass sie in Sünde ging, Falsches gepredigt haben. Die ganze Gemeinde wurde durch sie verdorben. Und weil eben die Gemeindeleitung sie nicht rauswarf, sagte Gott, jetzt werde ich persönlich strafen. Und auch ihre Kinder oder ihre Anhänger. will ich zu Tode bringen. So heilig ist der Herr. In 1. Johannes 4, Vers 1 heißt es, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Die Bibel zeigt, dass manchmal Trennung und Spaltung nötig ist. In 1. Korinther 11 lesen wir etwas davon und ich denke, ich schlage das mal auf. 1. Korinther Kapitel 11. Ja, von Vers 18 bis 19. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen, Schismata heißt das auf Griechisch, unter euch. Zum Teil glaube ich es, denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Also manchmal muss es zu einer Spaltung kommen, da heißt es müssen, dai. Das griechische Wort bedeutet, es ist nötig, damit ein Teil, der wirklich an der Bibel hängt, sauber bleibt und dass man die anderen hinter sich lässt, wenn sie dann zu einer Sekte werden wollen. Das muss also auch sein. Es gibt so manche Praktiken auch, wo wir nicht immer Ja zu sagen können, mit der Umfallerei zum Beispiel, wo man sagt, man muss umfallen, der Geist Gottes will einen umfallen und wenn dann Tierlaute rauskommen aus dem Menschen und so weiter. Diese Dinge sind total unbiblisch. Das hat eher mit anderen Geistern zu tun. Und das sollten wir lieber eben lassen. Oder das positive Denken, nicht wahr? Ich meine, hier im Religiösen heißt es, ich habe es gehört, wie einer der führenden Charismatiker predigte, wenn ich etwas will, dann stelle ich mir das buchstäblich vor, gegenständlich vor und dann bete ich und so muss ich es dann auch bekommen. Nirgendwo finden wir das so in der Bibel. Und es gibt ähnliche Dinge. Also wenn ich das hier alles aufzählen sollte, viele kriegen das gar nicht mit, aber manche rutschen damit rein und übernehmen das einfach. Oder nehmen wir das ganz Krasse, was von der Welt her schon kommt und was viele Christen oder Namenschristen unterstreichen. Ehe für alle. Dürfen alle heiraten. Und dann noch etwas. Es gibt nicht nur Mann und Frau, es gibt noch so viele Zwischenstufen. Du meine Güte, wie viele Toiletten müsste man dann haben, nicht? Ein Unsinn ist das. Und da müssen wir aufpassen. Natürlich sind wir da in der Zwickmühle oft drin, weil wir unseren Standpunkt vertreten, ich glaube es so, wie es in der Bibel steht. Und das sollten wir. Und selbst wenn wir leiden müssen, wenn wir als Dumme hingestellt werden, also nicht eins sein, mit den anderen einer Meinung sein. Wir müssen leider manches hinnehmen, können uns oft nicht wehren, es ist nicht immer möglich, aber wir können für eine unglaubliche Welt beten, für unser deutsches Volk beten auch, nicht mal, dass das nicht so einbricht, so stark. Und eins sein können wir aber in Jesus Christus. Auch mit dem Islam können wir nicht eins sein. Wir haben nicht denselben Gott. Das sagen Mohammedaner selber sogar. Wir haben einen Verwandten, der das selber gesagt hat, nicht wahr? Ich habe einen anderen Gott als ihr. Und das ist auch so. Was für einen Gott haben wir? Es ist der Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus ist. Was hat der Islam für einen Gott? Er hat keinen Heiland. Er lehnt es im Koran dauernd ab, dass Allah keinen neben sich hat, keinen Erlöser braucht. Da muss man mal lesen. Ich habe ihn oft genug gelesen, den Koran. Konnte mich auch mit Mohammedanern unterhalten. Bedeutet das, dass wir deshalb die Leute, die dem Islam angehören, hassen? Niemals, das dürfen wir als Christen nicht. Auch einen Atheisten werden wir nicht hassen. Wir werden um Jesus Christi willen lieben. Aber seine Meinung, seinen Glauben können wir nicht mit unserem in eins bringen. Das geht nicht, dieses Einssein. Das ist unmöglich. Diesen Unterschied müssen wir machen. Wir werden aber gleich dann als Rassisten beschimpft und so weiter. Aber das müssen wir hinnehmen. Oder es gibt verschiedene Konfessionen. Nicht? Gott hat es zugelassen und wie oft verstehen wir uns als Gläubige aus verschiedenen Gemeinden, ob Freie Gemeinde, Baptisten und Nazarener und so weiter. Wir verstehen uns. Da ist Liebe. Wenn wir echt sind, dann lieben wir uns. Da sind wir auf einem Nenner. Nicht? Die Gottesdienstgestaltung kann auch unterschiedlich sein. Das spielt nicht die Rolle. Aber das Wort muss da bleiben. Der Geist muss da sein. Jesus muss Mittelpunkt sein. Und ich habe nun viele davon getroffen in anderen. Ich sagte, bei den Indianern war ich, ich konnte mit ihnen eins sein, obwohl sie eine andere Farbe hatten, eine andere Kultur. Wir waren sofort eins. Als sie fragten, die Missionaren, die dort waren, wir hatten uns angemeldet und wollten mit dem Flugzeug dorthin, mitten im Urwald, noch hinterm Amazonas. Sie waren erst 2 Jahre gläubig, ein ganz gefährlicher Stamm, aber sie brannten für Jesus. Ist der Mann auch ein Christ? Das war die erste Frage. So wie wir. Sie sagte, ja, oh ja. Und dann kamen sie und holten mich ab am Flugzeug und erzählten und tätschelten mir die Hände. Und ich habe nichts verstanden. Musste alles dann übersetzt werden ins Englische. Aber wir waren sofort eins. Die haben mich in ihre Hütten eingeladen. Da haben sie früher nie einen Fremden reingelassen. Ich war bei ihnen sofort zu Hause. Bei den Schwarzen in Afrika ganz genauso. Und wo ich noch hinkomme, in Russland, überall in anderen Ländern, ich war auch in unserem Land hier. Ich habe so viel Evangelisation gehabt, Bibelwochen, alles Mögliche. Ich war in verschiedenen Konfessionen. Wo echte Christen waren, waren wir eins. Und ich denke, das sollten wir auch so halten, weiterhin halten. Ja, und nun ganz kurz der Leittext, Johannes 17, Vers 20. Jesus betet hier für seine Nachfolger. Nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, und ich eins sind. Ja, weiter. Und ich habe ihnen meine Herrlichkeit gegeben. Die Herrlichkeit Jesu kann man immer bei denen sehen, die bewusst Jesus folgen. Egal welche Benennung. Und manche haben gar keine Benennung. Nicht? Die nennen sich einfach Christen. Ganz einfach. Und das genügt dann auch. Aber nun haben sich eben solche Gemeinden formiert und haben einen bestimmten Namen. Das ist auch gut. Aber wichtig ist eben auch die Brüder, die Geschwister zu lieben. Ja, dann eins, dass sie eins vollendet sein, heißt es in Vers 23. Also, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Die Leute sollen in uns, an uns sehen, dass Jesus Christus lebt. Dass er von Gott gekommen ist. Dass er der wirkliche Gott ist. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und dann hat jeder seinen Platz in der Gemeinde oder seinen Platz, wo er gerade ist, in einer lebendigen Gemeinde. Welche Benennung spielt keine Rolle. Ich bin bei den Inkas in Peru gewesen, in Cusco, Machu Picchu, die klassischen Stellen, wo die Inkas gelebt haben. Für mich war interessant, wie sie gebaut haben. Die haben ohne Mörtel oft gebaut. Steine übereinander gesetzt. Der größte Stein war 9 Meter lang. Wie die den bewegt haben, weiß ich gar nicht. Und dann kam der nächste Stein. Rangesetzt, ohne Mörtel. Und nicht hier alle schön viereckig. Manche hatten Winkel drin, manche waren schräg, einer war fünfeckig. Aber alle Flächen stießen genau aufeinander. Der eine war groß, der andere war klein, der eine hatte die Form, der andere die Form. Man konnte mit einer Messerspitze nicht einmal in die Fuge hinein. Es sei denn, dass eben Erdbeben sie auseinandergedrückt hat. Aber sonst nicht. So genau. Die Architekten wussten ganz genau, welchen Stein sie nehmen sollten, wer wohin gehörte. Und das haben die Steine nicht ausgewählt, das hat der Architekt gemacht. Und so, denke ich, sind wir unterschiedlich. So unterschiedlich. Eine größer, kleiner, von der Form her schon, aber auch im Reiche Gottes. Der eine hat die Aufgabe, der andere hat die Aufgabe. Der eine hat die Gabe, der andere hat jene Gabe. Wichtig ist, dass wir dicht beieinander sind. Ganz eng. Jeder an seinem Platz. Ich sah einen Stein, der war fünfeckig, der war rausgedrückt, durch Frost und Hitze wahrscheinlich. Er lag nun da. Ja, was nun? Da war ein Loch in der Mauer. Was für einen Stein konnte ich jetzt reinsetzen? Einen, der siebeneckig war, der viereckig war. Der alte Stein sollte drin sein. Vielleicht bist du ein Stein und du hast dich noch nicht richtig in die Mauer eingefügt. Als Mitarbeiter, als Diener Jesu Christi in der Gemeinde. Da ist eine Lücke. Ich denke, das ist wichtig. Und deshalb Gemeinschaft pflegen. Richtige Gemeinschaft pflegen. Richtige Gemeinschaft bindet sich auch an Jesus und man bindet sich auch an eine lebendige Gemeinde. Man muss sie manchmal wechseln aus verschiedenen Gründen, aber irgendwann sollte man ein Zuhause finden und sagen, hier gehöre ich her, hier arbeite ich mit, hier lasse ich mich gebrauchen zur Ehre meines Herrn. Und ich denke, dazu wird uns der Herr auch segnen und viel, viel Gnade geben. Amen.